Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Schönen guten Tag. Breitband heute mit Christian Conradi.
Und mit Christine Watti. Schön, dass Sie zuhören. Ich hatte ja gestern keine Lust mehr auf Radio und zuhören und habe deswegen Fernsehen geschaut und was total Krasses gesehen. Echt? In diesem Fernseher. Da ging es um das WWW, das World Wide Web, und das ist ein total verrücktes Ding, erzählte der Reporter.
E-Mail ist eine der Sachen, die es im Internet gibt. Das geht erstens schnell und ist zweitens preiswerter als ein Fax oder ein Brief. Das World Wide Web ist der bekannteste Begriff. Das sind diese bunten Bilder, die man immer so sieht. Da kann man dann drin shoppen, man ist in der Lage, zum Beispiel ein Tauchparadies per PC zu erkunden. Man kann eine Reise buchen.
Bilder, in die man eintauchen kann, das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, das ist echt das nächste große Ding.
Ich weiß nicht. Also ich meine, vielleicht ist es auch wieder nur so ein vergänglicher Hype, oder?
Ich glaube nicht. Also ich bin stark davon überzeugt, dass WWW, also das muss sich durchsetzen, ist schließlich preiswerter als Fax und schneller als ein Brief und ich glaube sogar ressourcenschonender als jede Brieftaube.
Ich finde auch den Hinweis, dass es preiswerter als Fax und Brief ist, ist super. Und die bunten Bilder natürlich, speziell des WWWs. Und wir können natürlich an dieser Stelle auflösen, dass WWW war kein Hype. Immerhin feiert es heute seinen offiziellen 25. Geburtstag. Das hätte aber auch anders laufen können. Ein Ding, das sich lange nicht durchsetzt, dessen Bedeutung hin und wieder mal beschworen wird, das aber dann auch hin und wieder mal verschwindet.
Ja, da gibt es auch einige Beispiele. KI fällt mir da ein, also die künstliche Intelligenz, Bitcoins und die Blockchain. Genau darüber wollen wir heute sprechen, über technologische Hypes, ihren Ursprung und auch ihre Zukunft.
Zum Glück hat es wenigstens dieses WWW geschafft. Da können Sie nämlich später dann die Sendung noch mal nachhören und auch Musik hören.
Und mit der geht's auch los. Und zwar mit kreativer Resteverwertung. So beschreibt der New Yorker Musiker und Produzent Bureaucratic seine gesampelten Hip-Hop-Collagen. Wir hören sein Stück Big Smoke.
Band Topic.
Ich glaube ja, es ist so, dass wir alle Hypes lieben. Also Tech-Hypes meinen wir in diesem Fall. Die mitzuerleben ist irgendwie vergleichbar mit dem Gefühl als Kind im Vergnügungspark. Für einen Moment scheint alles möglich, die verrücktesten Dinge, die Welt über Kopf anschauen, ein Riese sein, in die Zukunft blicken und alles glitzert total neu und aufregend um uns rum.
Ja, und so wird ja Technik auch gerne mal vermarktet als magische Geräte aus der Zukunft, die unser Leben verändern. Egal, ob es Telefone sind, neue Webdienste oder andere Technologien und Entwicklungen, die die Welt praktischer und aufregender machen sollen und die wir natürlich auch alle unbedingt haben wollen. Ja, und diese diversen Hypes haben wir auch schon alle mal miterlebt.
Ja, um dann schließlich den Vergnügungspark, um in meinem Bild zu bleiben, auch wieder zu verlassen und festzustellen, naja, das war ja eine schöne Idee, bringt aber nichts, das geht ja gar nicht, die Welt oder die Technik ist eben noch nicht so weit. Wie funktionieren solche Hypes und was sind aktuelle Hypes im Technikbereich? Darum geht es heute in Breitband. Allerdings brauchen wir zunächst noch so ein paar Hype-Fakten der vergangenen Jahre.
Und die kommen von Love Überland.
It's everybody on the floor.
Der Hype hat es so leicht, weil unsere Welt so hyper vernetzt ist. Google war noch kein Hype, sondern ein Gerücht, das einem Nicht-Nerd am Telefon weitererzählt wurde. Ey, da gibt's jetzt diese Maschine, die das ganze Internet durchsucht. Aber zielstrebig wurde diese Maschine zur wichtigsten Plattform, um Hypes zu verbreiten. Google und die sozialen Netzwerke, auch so ein Hype, Web 2.0.
Communicating with your friends on your computer?
Yeah, I just got the Facebook.
Sounds fun.
2004 tauchte Facebook auf und musste sich den Hype, also die Aufmerksamkeit der Nutzer, aber bald mit dieser anderen aufregenden Neuerung teilen. YouTube 2005, das wiederum selbst zur idealen Hyperschnittstelle für Hypes wurde. 2006 kam dann bereits Twitter, noch so ein Hype, und dann das Gerät, mit dem man allüberall da reintauchen konnte. 2007 das iPhone.
Hyper, hyper!
Nach dem Wirbel um Facebook und Twitter und mit diesen neuen Smartphones wandte sich das Netz dann einem neuen Hype zu, nämlich ortsbasierten Diensten.
Foursquare helps you navigate your world. Check in and let your friends know what you're doing in it.
Foursquare ist ein GPS-basierter sozialer Empfehlungsdienst für Restaurants und andere Orte. Vor 6 Jahren war Foursquare der Hype. Von 2013 bis 2015 aber halbierte der Dienst seinen Marktwert. Den Anbietern versprechen Hypes schnellen, leichten Profit. Den Nutzern oft ein bestimmtes Lebensgefühl. Immer, überall und immer sofort. Wie Snapchat, das es ermöglicht, peinliche Fotos oder nichtssagende Videos hochzuladen, die sich aber bald wieder in Luft auflösen.
Snapchat is about now.
Übrigens gab es auch in der Vor-Internet-Zeit bereits technologische Hypes. Zum Beispiel um den Gameboy oder das Tamagotchi. Aber früher nannte man sowas schlapp Medienrummel oder Rauschen im Blätterwald, so hieß das damals in Holzhausen. Denn Hype ist nur die moderne Form von etwas völlig Normalem, nämlich dem Gieren nach Neuem, also das Warten auf den Nächsten, der ein neues Kaninchen aus dem Hut zieht.
Without us, how would you find all the fun?
Natürlich gibt es Dauerhypes, die immer wieder nur mal aufschwappen, weil ihre Alltagsanwendung sich zu langsam entwickelt, um den Brüller-Hype zu generieren. Fashion Tech, also Wearables gehören dazu, Fintech, also Geldtechnik wie Bitcoin, auf jeden Fall künstliche Intelligenz, virtuelle Realität oder Augmented Reality, erweiterte Realität. Deren Hype boomt just mit Pokémon Go zum ersten Mal so richtig, weil sich bislang ja nur Geeks was drunter vorstellen konnten. Und angeblich rast dieser gigantomanische Pokémon-Hype zwar bereits wieder auf sein Ende zu, aber dann kommt mit Sicherheit bald das nächste Kaninchen angebraust. Denn auf eins können sich die Hype-Erzeuger in unserer hypertonischen Welt verlassen. Wir kriegen sie alle. Oder wie der Pokémonier sagt, gotta catch 'em all.
Love Überland über Hypes. Und da muss ich ja mal sagen, mir fällt auf, Breitband ist eine ganz schöne Hype-Sendung. Ne? Wir hatten eigentlich fast alles, was er Love Überland gerade angesprochen hat.
Das stimmt. Und auch noch, glaube ich, bevor alle anderen das hatten. Nee, okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber apropos Pokémon-Hype, der nächste Hype steht da ja auch schon in den Startlöchern. Hast du die Pokémon Revenge gesehen?
Nee, tatsächlich ist das komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich stelle mir jetzt vor, dass dort Leute bösartige Sachen gegenüber anderen Leuten machen, die ihnen Pokémons weggeschnappt haben. Ist das richtig?
Das ist auch eine gute Idee. Vielleicht kann sich dazu jemand noch ein kleines Filmchen einfallen lassen. Nee, dahinter steckt so eine Aktion der Stadt Basel, ich glaube der Tourismusabteilung, die 4 lebendige Pikachus, also Menschen, die als Pikachu verkleidet sind, durch die Stadt geschickt haben, die wiederum in so einem Lieferwagen durch die Gegend gefahren sind. Darin befindet sich so ein großes Gummiband und die haben dann mit so Bällen einfach vermeintliche Pokémon-Jäger beworfen. Genau, einer fiel dann in den Brunnen und so weiter. Also ist ganz lustig, dass einfach die Rache natürlich bedeutet, die Pokémons schlagen jetzt zurück, nachdem Jagd auf sie gemacht wird weltweit. Aber das nur am Rande.
Auf jeden Fall sehr dynamisch, diese Hypes. Darüber werden wir gleich noch genauer reden. Nicht jetzt über Pokémon, aber über Hypes generell. Aber zuerst hören wir noch ein Stück Musik und zwar Old Friends, alte Freunde. So heißt das brandneue Album der 7-köpfigen Band Shoes Off aus Los Angeles. Die eigenwillige und ja kunterbunte Mischung aus Funk, Hip-Hop und Pop, die setzt die Band nun mittlerweile in der 6. Digitalveröffentlichung fort. Wir hören Dandelion.
Das ist handgemachte Musik von Shoes Off aus L.A. Links gibt's wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und handgemachte Musik, das ist was in unseren Moderationen auch des Öfteren mal vorkommt. Was ist das eigentlich? Ist es gerade eine Tradition, ein Revival, eine Mode, wieder auf handgemachte Musik zu setzen?
Ja, ein Hype vielleicht nicht so unbedingt. Ne? Wahrscheinlich eher sowas wie Tradition in Zeiten von, ja, in der irgendwie fast jede Musik irgendwie im Computer fast heutzutage gemacht wird. Ne? Vielleicht ist es auch schon fast wieder ein Revival. Man weiß es nicht. Aber die Frage, was jetzt überhaupt ein Hype ist, die ist gar nicht so leicht zu beantworten.
Das stimmt allerdings und ich habe mich dazu mit dem Internet-Theoretiker Christoph Kappes vor der Sendung verabredet, um das zu besprechen, der dann die Sache mit dem Hype am Beispiel der künstlichen Intelligenzentwicklungen durchdekliniert hat. Zunächst aber hat er eben erklärt, was denn ein Hype seiner Meinung nach überhaupt ist.
Also man versteht eigentlich unter einem Hype eine Art übertriebene Erwartung, die in Massenmedien sichtbar wird oder in einer speziellen Community von Personen. Meistens beruht das auf irgendeiner Art von Entdeckung oder auf einem technischen Durchbruch. Das muss aber so nicht sein. Also wir haben im Moment ja vielleicht auch einen Hype in der Ernährung um Superfoods oder es gibt in der Politik einen Hype um das Thema Partizipation. Das muss also nicht unbedingt was Technisches sein, ist meine Meinung dazu. Und was ganz wichtig ist, ist, dass es auf eine Art von Resonanz trifft. Also das kommt nicht aus dem Nichts, sondern das hat meist irgendeine Art von kulturellen Boden und meistens auch eine politische Komponente, wenn man sich das näher anschaut, und eine wirtschaftliche Komponente, wie das getrieben ist.
Was aber sicherlich auch in Hypes drin steckt, ist eben diese Erwartung daran, dass das, was wir da zum Hype auserkoren haben, dass das auch unser Leben verändert oder wir einer Faszination erliegen, was da technischerweise vielleicht möglich sein könnte. Und wir können das vielleicht in dem Moment noch gar nicht richtig beurteilen. Wie zum Beispiel, wenn es um den Hype rund um die künstliche Intelligenz geht, also alle KI-Entwicklungen, die kommen ja immer wieder, ne?
Also ja, das sind, glaube ich, häufig Ideen, die in der Bevölkerung sozusagen auch reizvoll sind, wie jetzt selbstfahrende Autos zum Beispiel. Das ist natürlich ein Thema, da glaubt jeder, er könnte sich das vorstellen, dass man bei dem Auto das Lenkrad weglässt und er dann durch die Stadt fährt. Das hat natürlich eine gewisse Faszination. Meistens kommt der Hype aber zuallererst aus der Wissenschaft, aus der Forschung, wo neue Dinge entdeckt werden und wo man vielleicht auch mal Grundlagenpapiere schreibt, was alles sein könnte. Das hat es in der künstlichen Intelligenz gegeben. Da gibt es einige grundlegende Aufsätze und das gibt es, glaube ich, in jedem Bereich, dass man eine Art Vision entwickelt. Und diese Vision dient dann so als Leitbild. Wir könnten uns zum Beispiel die künstliche Intelligenz nehmen. Da gibt es das Phänomen, dass man halt anfängt, man kommt eigentlich aus der formalen Logik und baut so logische Maschinen. Und die nennt man dann, weil die Fachleute wissen, was das heißt, General Problem Solver. Eine solche Software hat es mal gegeben. Da denkt man natürlich als Laie, wow, eine allgemeine Problemlösemaschine, das ist natürlich ein Traum. Als Fachmann weiß man aber, dass das eigentlich in Anführungszeichen nur etwas war, was logische Ausdrücke versucht hat zu beweisen. Eine sogenannte logische Theorem-Maschine, was aber dann in den Massenmedien landet, ist häufig dann etwas anderes. Also da entstehen auch teilweise falsche Erwartungen. Dann merkt man in der nächsten Phase, dass es bestimmte Probleme gibt. Zum Beispiel kann man mit Logik Wahrscheinlichkeiten, also mit der nackten formalen Logik, Wahrscheinlichkeiten nicht erfassen. Oder man kann mit der Wahrheit von Begriffen nicht umgehen und dann fängt man an, das zu erweitern. Dann entsteht eine zweite Generation, da wird irgendwie Fuzzy Logic eingebaut und da versucht man mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen formale Logik zu kombinieren und so entsteht eine nächste Generation von Technik, bis man auch da wieder feststellt, was sie kann und was sie nicht kann. Es gibt also auch immer Zwischenergebnisse oder Ergebnisse, die positiv auch weiterverarbeitet werden.
Kann man dann auch so sagen, schaden Hypes eben auch solchen Entwicklungsbereichen? Also einerseits lenken sie die Aufmerksamkeit darauf und lassen uns da alle unsere Sehnsüchte und Erwartungen dran abspulen. Andererseits, wenn man auf den Bereich der KI guckt und weiß, dass diese Zyklen eben auch so verlaufen, dass dann wieder diese Phase entsteht, in der man sagt, ach, das ist alles total überbewertet und das ist vielleicht auch noch nicht zu Ende gedacht. Dann in dem Moment setzt ja auch das Interesse und vielleicht auch die Investition aus in diesen Bereich. Also der Hype kann auch Dinge, Entwicklungen wieder kaputt machen, oder?
Ja, das stimmt. Also der Effekt, den man erkennt, ist, dass Forschungsmittel oder auch Firmengründen Geld bereitgestellt wird. Und das kann auch aus dem militärischen Bereich sein. Also bei der KI gab es Ende der 60er relativ große Mittel, die die DARPA für Forschung bereitgestellt hat. Und dann gab es auch den sogenannten AI-Winter, wo den ersten AI-Winter, muss man sagen, weil es gab mehrere, wo dann die DARPA die Forschungsmittel eingefroren hat, weil sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden war. Und das sieht man im Technologiebereich häufig. Man kennt es auch mit dem Internet, mit der Dotcom-Blase, wo man große Erwartungen hat, wo auf einmal große Börsenwerte entstehen, die danach in sich zusammenfallen im Jahr 2000 in der Dotcom-Blase. Gartner hat daraus ja, also das ist eine US-IT-Beratungsfirma, ein sogenanntes, ein Modell eher versehentlich gebaut, den Hype-Cycle, den sie jedes Jahr kommunizieren, wo sie sagen, bestimmte technische Innovationen befinden sich auf bestimmten Strecken eines ganz typischen Pfades, wo es nach einem technologischen Auslöser immer einen Gipfel der überzogenen Erwartungen gibt und dann bricht es relativ stark runter in das Tal der Enttäuschungen und erst dann stabilisiert sich diese Entwicklung über vielleicht 5 oder 10 Jahre auf einem sogenannten Plateau der Produktivität. Das ist aber auch nur ein Modell, das muss keineswegs so passieren, weil es gibt manchmal auch Sprünge und es gab auch natürlich massenhaft Fälle, über die heute keiner mehr spricht, wo es nach einem Hype dann auch nicht mehr weitergeht.
Das klingt aber so, als sei das Phänomen eines Hypes doch vor allem kritikwürdig, weil er zu plakativ funktioniert, weil viele Dinge rausgelassen werden und weil er eben so unvermittelt auftaucht und dann am Ende Entwicklungen so sehr vereinfacht, dass wir gar nicht wissen, was in der Zwischenzeit schon passiert ist, so wie Sie das gerade geschildert haben.
Also mir fällt das schwer, da ein Urteil drüber zu treffen. Ich glaube, auf der einen Seite handelt es sich einfach um eine Art von Fokussierung einer Debatte, weil es können ja nicht alle gleichzeitig über alles sprechen, sondern man hat bestimmte Themen, die dem Zeitgeist entsprechen, die einem bestimmten technischen Entwicklungsstand entsprechen. Und dann redet man eben über diese 1, 2, 3, 4 Themen und nicht über potenziell 300. Dieser Fokus muss auch sein. Dieser Fokus muss übrigens auch zu den Finanzmärkten hin sein, damit die wiederum Entscheidungen treffen können, in welche Richtung sie gehen wollen. Auf der anderen Seite, oder zum Zweiten, ist es eine Art Theoriebildung, nicht? Also einem Hype liegt eine Idee zugrunde, die eine Art Formulierung eines Modells ist oder einer Theorie. Da stellt jemand die These auf, autonome Autos sind möglich und sie führen zu folgenden Vorteilen. Erstens, zweitens, drittens. Und dann passiert, das will ich jetzt für diesen Fall gar nicht unbedingt behaupten, aber in vielen Fällen eben der Test der Theorie an der Realität. Und die Realität ist chaotisch, die Realität ist komplex und es gibt da beispielsweise auch in der KI-Forschung Stimmen, die sagen, dass das ein grundlegendes Problem ist, dass man immer wieder versucht, Modelle oder Theorien auf die Wirklichkeit anzuwenden und dann an den Stellen dann merkt, wo die Theorie halt nicht funktioniert. Also das erscheint mir auch ein ganz allgemeiner Prozess zu sein, den ich gar nicht negativ sehe. Natürlich machen Hypes auch viel kaputt. Es werden Arbeitsplätze vielleicht geschaffen, die danach wieder weg sind. Es wird eine ganze Branche in schlechte Reputation oder in schlechtes Licht gestellt. Das ist ja beispielsweise bei der KI auffällig, dass deutsche Ingenieure, also wenn man jetzt so einen Professor Walz, der sich anguckt vom DFKI in Kaiserslautern oder Klaus Mainzer oder so, deutsche Ingenieure sind schon seit Jahrzehnten eher konservativ zurückhaltend und treten mit ihren Visionen nicht so sehr in die Öffentlichkeit, wie das in Silicon Valley passiert. Das ist natürlich, weil sie gelernt haben, dass wenn sie sich zu sehr auf die Bühne stellen und dort zu sehr vereinfachen und das Publikum mit Narrativen ansprechen, dass das danach auch wieder zurückschlägt.
Aus Ihrer Sicht, wie ist denn im Moment überhaupt der Stand in Sachen KI und zwar jenseits all dieser ganzen Hype-Verflechtungen, die wir jetzt gerade schon geschildert haben?
Es gibt einen Bruch in der KI, das ist der Übergang von der sogenannten symbolischen KI zur konnektionistischen, also wo man erst versucht hat, mit formaler Logik Modelle der Wirklichkeit zu bauen und dann später, das kennt man vielleicht heute als Machine Learning, versucht hat, über selbstlernende Systeme, die so ein bisschen neuronale Netze nennt man das, versuchen, die biologische Struktur des Computers nachzubauen und die selbst lernen können. Und ab diesem Punkt hat die künstliche Intelligenz einen deutlichen Schub bekommen. Das ist auch unbestritten, das sagt auch jeder Fachmann, weil es möglich wurde, solche Verfahren wie Sprachübersetzungen zu automatisieren in gewisser Hinsicht oder Objekterkennung in Bildern. Jeder kennt die Gesichtserkennung bei Facebook und anderer Software. Dort hat es große Fortschritte gegeben. Diese Fortschritte haben auch damit zu tun, dass die Rechenkapazitäten immer billiger werden. Also heute stellt man für Chatbots das in der Cloud bereit und jeder kann sich da innerhalb von 2 Tagen sein Chatbot zusammenklicken. Das ist natürlich schon faszinierend. Grundlegende Probleme allerdings sind nach wie vor völlig ungelöst. Also die eine Frage ist generell diese Analogie zwischen, ich sag mal, physisch-biologischer Struktur des Gehirns und Machine Learning-Algorithmen. Ist das überhaupt eine richtige Idee? Das ist sehr, sehr umstritten. Und das kommt auch in der Öffentlichkeit nicht an, dass auch in der KI-Gemeinde da sehr viele kritische Stimmen sind. Es gibt grundlegende, ungelöste Fragen, die betreffen die, wenn man das mit dem Menschen vergleicht, die Intentionalität von Handeln. Also der Mensch schreitet durch die Welt und muss sich ja immer wieder Vorstellungen entwickeln von den Handlungsoptionen, die er hat. Muss die prüfen, muss sie verwerfen, muss die Erfolge beurteilen und muss dazu auch noch ein Bild, ein Modell von sich haben, um eigene Ziele zu entwickeln. An dieser Stelle ist die KI noch nach wie vor ganz, ganz weit am Anfang.
Dann haben wir ja auch in der Zukunft weiterhin was zu berichten. Das ist zumindest.
Danke, kann man da eigentlich nur
Dankeschön,
sagen.
Das ist die gute Nachricht. Und danke vor allem aber an Christoph Kappes für dieses Gespräch, das Sie auch nachhören können auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ebenso wie die Unterhaltung mit Friedemann Brenneis, mit dem wir nach 13.30 Uhr hier in Breitband den Hype um alternative Finanzmarktstrukturen wie Blockchain oder Bitcoin auseinandernehmen, wo wir auch immer mal wieder sagen, jetzt kommt es gleich, es ist gleich da, gleich wird es die Welt regieren, um dann wieder anders zu berichten.
Ja, und dann muss man ganz oft doch wieder mal ins Netz gucken und vielleicht einfach ein Stück Musik hören, um wieder runterzukommen vom Hype. Und das tun wir jetzt auch. Und zwar Musik, die kaum weiter weg sein könnte vom Thema KI und Computern. Es geht nämlich um New Wave und Antifolk. Und zwar beim Frauenquartett Betty Blue aus Utah. Die Band schreibt, dass sie mythische Lyrik und Meta-Trash in ihren Songs verarbeitet. Im Juni kam ihre Single Head On raus und genau die hören wir jetzt.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen in dieser Woche von Jochen Dreyer und der ist bei uns jetzt im Studio. Hallo Jochen.
Hallo.
Hallo. In den vergangenen Monaten haben wir immer mal wieder darüber berichtet, der Bundesnachrichtendienst soll reformiert werden. Das ist eine Konsequenz aus den Snowden-Veröffentlichungen, die verdeutlichten, dass der BND in unsaubere Praktiken verwickelt war. Und vor ein paar Wochen wurde dann ein Gesetzentwurf vorgestellt, der stark kritisiert wurde. So, das ist bisher geschehen. Jetzt soll eine größere Aktion genau das verhindern. Und was ist da passiert?
Ja, ein breites Bündnis von Journalistennetzwerken hat eine Petition gestartet, um noch Einfluss auf den Gesetzestext nehmen zu können. Und dieser soll nämlich schon Ende Oktober verabschiedet und dann zum 1. Januar 2017 in Kraft treten, also sehr bald. Und würde der jetzige Entwurf geltendes Recht werden, dann wäre das ein regelrechter Skandal. So sagt das Reporter ohne Grenzen. Das Gesetz würde das Abhören und die Überwachung ausländischer Journalisten legalisieren, bei Schutz der Journalisten im eigenen Land. Die Pressefreiheit ist aber ein Recht, das nicht nur dem deutschen Staatsbürger durch das Grundgesetz zugesichert wird, sondern ein sogenanntes Jedermannsrecht, das für jeden Menschen gilt. Und daran müsste sich der BND halten. Zu dem Schluss kommt auch ein Gutachten des ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier. Und Michael Rediske, Gründungsmitglied und Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen Deutschland, nennt Spionage gegen ausländische Journalisten einen Angriff auf die Pressefreiheit weltweit, weil...
Damit würde eine gefährliche Praxis legalisiert, die etwa so aussieht, jeder Geheimdienst in einem demokratischen Land, der die eigenen Journalisten nicht überwachen darf, der lässt einfach ausländische Geheimdienste eben das tun und alle tauschen dann untereinander die Daten aus. Und damit entsteht eine flächendeckende Überwachung auch von Journalisten weltweit.
Ja, und damit wäre nicht nur die Überwachung von Journalisten möglich. Der Gesetzentwurf würde dem BND auch einen Vollzugriff auf den größten Internetknotenpunkt der Welt geben, dem D-Kicks in Frankfurt. Bis auf die, die den Entwurf in der Großen Koalition geschrieben haben, scheint sich eine breite Front von Kritikern einig zu sein. Das darf so nicht gesetzt werden.
Ja, in der nächsten Meldung kann man vielleicht schon mal vorwegschicken, die wird Christine Tränen in die Augen treiben und bestimmt auch unser aller Leben komplett verändern. Denn ich kann tatsächlich nicht glauben, was bei Facebook passiert ist.
Ja, tatsächlich nicht viel. Außer einer Ankündigung, die zu einer Menge vorhersehbarer Überschriften oder auch Moderationen geführt hat. Aber von vorn in ihrem Unternehmensblog hat das soziale Netzwerk angekündigt, noch stärker gegen Clickbait vorzugehen. Damit sind halt Posts gemeint, die nur darauf zielen, dass der User darauf klickt, aber der Erkenntnisgewinn im Artikel dahinter nicht besonders groß ist. Klickzahlen sind eben bares Geld für die jeweilige werbetreibende Seite. Diese Köder werden häufig durch reißerische Überschriften oder Teaser mit Cliffhanger ausgelegt. Man wird halt nicht glauben, was dann passiert. Das ist halt so eine typische Formulierung. Facebook-Nutzer haben sich vermehrt darüber beschwert und nun soll ein Algorithmus automatisch solches Clickbaiting erkennen, die Überschriften, und die Posts den Usern dann weniger oder gar nicht mehr gezeigt werden. Der Hintergedanke des Unternehmens ist natürlich klar. Aus Altruismus wurde die Entscheidung nicht getroffen. Wenn User enttäuscht von den Inhalten bei Facebook sind, werden sie die Plattform einfach weniger nutzen.
Dann müssen wir jetzt bei Breitband auch diese ganzen Schulungen wieder absagen, ne, die wir gerade gebucht hatten, um genau solche Überschriften zu lernen.
Ja.
Schade, schade, schade. Wir werden also nicht unser Leben und auch ihr Leben verändern, sondern weiterhin ganz inhaltlich, vor allem korrekt und ohne Hyper-Clickbait und sonstigen Emotionen. Teasen. In der letzten Meldung geht es um die kleinen bunten Bildchen, die man in Chatnachrichten mitschicken kann, die Emojis. Apple hatte angekündigt, dass Pistolen-Emojis auf allen iOS-Geräten durch eine Wasserpistole ersetzt werden sollen. Das klingt erstmal super banal, vielleicht auch so ein bisschen wie eine Satire-Meldung, hat aber durchaus unerwartete Folgen. Worum geht es denn da genau?
Ja, die Idee entstand nach der jüngsten Serie von Attentaten und Amokläufen in den USA, teilweise auch durch eine Hashtag-Kampagne, Disarm the iPhone hieß es, also entwaffnet das iPhone. Und Apple wollte das Revolverbild durch eine grüne Wasserpistole ersetzen. Dann wurden sie aber wohl vermehrt darauf hingewiesen, dass Emojis auf verschiedenen Geräten mit verschiedenen Betriebssystemen anders aussehen und anders dargestellt werden. Bei Android wäre es dann trotzdem eine richtige Pistole. Und das könnte natürlich auch gefährlich werden, denn oder auch verwirrend, die Nachricht, ich habe unserem Kleinen eine Wasserpistolenbild für den Urlaub gekauft, könnte für reichlich Verwirrung stiften, wenn der Vater vielleicht oder die Mutter ein Android-Telefon besitzt. Und in Texas, wo nun Studenten verdeckt Waffen tragen dürfen, würde ich auch keinen großen Aufruf zu einer Wasserpistolenschlacht auf dem Campus über einen Messenger verschicken. Es gab aber auch Zuspruch im britischen Guardian, lobte ein Kolumnist, dass Apple sich überhaupt Gedanken mache dazu. Und im Juni hatte das Unicode-Konsortium an einem Emoji für ein Gewehr gearbeitet, dieses dann aber nicht veröffentlicht und nach Informationen von BuzzFeed, weil Apple und Microsoft darum gebeten haben.
Ja, darüber hatten wir ja auch bei Breitband berichtet. Und natürlich kann man sagen, ist es ja auch eine interessante Lösung für das Waffenproblem, einfach mal kein Bild dafür zu haben.
Ich kenne auch gar nicht so viele Situationen, in denen ich ein Bild brauche für eine Waffe.
Ja, aber trotzdem, naja, egal. Danke, Jochen. Alle Links zu den Medien und Meinungen finden Sie natürlich wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Yeah.
Hysteria von Nate Wagner, a.k.a. Lord Bentner aus Österreich. Der macht nach eigenen Angaben traurigen Lo-Fi-Pop mit hohen Erwartungen. Wobei, so traurig fand ich das gerade gar nicht. 8 solcher Stücke gibt es auf seinem selbstbetitelten Album. Das hat er im Juli bei der Musikplattform Bandcamp veröffentlicht.
Ja, und wir kommen nochmal zurück auf den Hype. Ein dezentral verwaltetes, sich selbst kontrollierendes Datennetz, mit dem man unter anderem Verträge und Geld sicher online verwalten kann. So lautet das Versprechen und auch die Hoffnung rund um die Blockchain-Technologie. Das bekannteste Beispiel, die Online-Währung Bitcoin. Am 25. Mai 2011, ich habe extra nochmal nachgeguckt, da haben wir bei Breitband das erste Mal darüber berichtet. Und unsere Prognose damals lautete, ich zitiere, die digital vernetzte Währung hebelt das konventionelle Finanzsystem aus.
Die haben irgendwie überhaupt nicht dazu geschrieben oder gesagt, wann das genau ist. Also wann genau so die diese Hebelwirkung dann funktioniert. Aber tatsächlich haben wir fast 2 Dutzend Male das Thema in dieser Sendung aufgegriffen und damit natürlich auch am Hype rund um Bitcoin, Blockchain und Co. mitgewirkt. Und über diese potenziell revolutionäre Technik habe ich vor der Sendung mit dem Journalisten Friedemann Brenneis vom Finanzblog The Coinspondent gesprochen und ich wollte von ihm wissen, welches das bisher größte Versprechen rund um diesen Bitcoin-Hype eigentlich war.
Also das größte Versprechen, was gemacht wurde, war eigentlich, dass wir zunächst einmal überhaupt eine Alternative bekommen zu dem Finanzsystem, was wir jetzt haben. Bislang war es ja quasi unmöglich, in Deutschland finanziell zu agieren oder in der westlichen Welt finanziell zu agieren, wenn man kein Bankkonto hatte. Und dann kamen die großen Krisen und dann hat eben jemand gesagt, Satoshi Nakamoto, wer das ist, weiß man immer noch nicht, wir brauchen eigentlich ein System auch als Alternative zu diesen Banken und hat Bitcoin ins Leben gerufen und seitdem kann man eben finanziell jetzt auch agieren, ohne Teil dieses Bankensystems zu sein.
Das klingt natürlich alles fantastisch. Das klang damals vor allem auch fantastisch. Und es gab dann ja auch so einen kleinen Hype rund um den Bitcoin. Ich glaube, um 2013 rum gab es auch viele Reportagen, wo man schon überall mit Bitcoins bezahlen kann und so weiter. Wie war das mit dieser Hype-Geschichte? Wann war der Peak erreicht und vor allem, wie ist dieser Hype zustande gekommen? Dann auf einmal wurde es ja auch richtig prominent.
Ja, wobei man aber sagen muss, dass Bitcoin schon mehrere Hypes, wenn man das so nennen will, durchlebt hat. Also es gab immer mal neue Kurshöhen, die erreicht wurden. Ich meine, ganz am Anfang waren Bitcoins gar nichts wert und irgendwann war es dann schon ein kleiner Hype, als sie auf einmal $1 wert waren. Dann gab es nochmal einen Hype, als sie $10 wert waren, $200. Aber 2013 war wirklich dieser große Moment, wo der Kurs mal kurzzeitig auf bis zu $1,200 gestiegen ist. Und das hat natürlich viele Medien vor allen Dingen angezogen und die haben schon wie ein Katalysator gewirkt, dass man sagen kann, dadurch ist Bitcoin so richtig groß mal in die Öffentlichkeit getreten. Wobei man aber sagen muss, Auslöser waren eigentlich äußere Umstände. Also es gab eine Anhörung im US-Senat, die sich da mal ausführlich mit Bitcoin beschäftigt haben und das auch mal kritisch diskutiert haben. Und das wurde natürlich in der Community ganz euphorisch aufgenommen. Und China war schon immer ein ganz großer Treiber, auch für Bitcoin. Und da gab es so ein paar Events, dass eben auch der Handel immer besser funktioniert hat. Und das hat sich so gestaut Ende 2013. Und dann kam eben diese Kursexplosion. Dann sind die Medien aufgesprungen. Dann gab es dieses Hype-Feeling. Und dann ist dieser Kurs eben ganz massiv nach oben gestiegen und die Öffentlichkeit zum ersten Mal so richtig aufmerksam geworden auf Bitcoin.
Und wo befinden wir uns eigentlich gerade? Also nach dem Hype oder vor dem nächsten Hype?
Eigentlich vor dem nächsten Hype. Viele in der Community erwarten auch, dass der Kurs nochmal richtig durch die Decke gehen wird. Also Ende 2013 ist er dann nochmal abgestürzt. Dann ging er ja runter auf fast bis $200 pro Bitcoin. Also hat sich ganz massiv ist er eingestürzt. Und seitdem haben wir jetzt wieder ein langsames, stetiges Wachstum. Nicht nur vom Kurs, das ist ja nicht der einzige Indikator, um die Qualität oder auch den Wert vielleicht von Bitcoin und der Blockchain zu bemessen, sondern die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu dem Thema, die steigen eigentlich ganz konsequent, kommen da immer neue und die ersten Doktorarbeiten werden jetzt auch veröffentlicht und das braucht ja auch immer eine gewisse Zeit und das steht für eine Konstanz. Die Wirtschaft ist nach wie vor sehr interessiert an dem Thema, da haben wir ein ganz großes Wachstum. Immer mehr Branchen interessieren sich für Bitcoin und die Blockchain, jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell die Gesundheitsbranche. Und deswegen erwarten viele Leute, dass eben der Kurs nochmal richtig steigen wird, vielleicht auf $10,000. Und dann wäre das natürlich nochmal ein Katalysator, um Bitcoin und Blockchain bekannter zu machen. Denn wir müssen immer noch sagen, nicht mehr als 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen jetzt Bitcoin bisher aktiv. Und das ist ja im Vergleich zur Bevölkerung, die wir haben, noch wirklich eine absolute Nische.
Aber wie müsste denn der nächste Hype aussehen, dass man dann danach wirklich davon sprechen kann, dann wissen Leute, eine viel breitere Masse an Leuten, was Bitcoin ist, was die Blockchain ist und wie das alles überhaupt funktioniert und ob es für sie auch wirklich eine Alternative wäre zu den bisherigen Finanzstrukturen?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass die Technologie sich noch ein bisschen weiterentwickelt. Bitcoin an sich könnte jetzt gar keinen großen Hype vertragen, weil es da noch immer ein paar Strukturen gibt, dass Bitcoin nicht schnell genug wachsen kann, um auch mehr als 10 Millionen Nutzer jetzt zum Beispiel abzudecken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und generell ist auch die Technologie gerade der wichtige Faktor, auf den man sich konzentrieren müsste, die Blockchain und wie sie funktioniert. Und das ist eben nicht nur dieses digitale Geld Bitcoin, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den darf man nicht außen vor lassen. Aber eigentlich muss man ja sehen, dass die Blockchain, das Internet, wie wir es kennen, um Funktionen erweitert, die bisher einfach noch nicht möglich sind. Bisher haben wir ein Internet der Informationen, wo wir alles teilen können. Und die Blockchain ermöglicht eben, dass wir zum ersten Mal einmalige und wertvolle Dateien direkt im Internet verwalten können. Und das ist eben eine Technologie, die ermöglicht unter anderem eben Bitcoin als digitales Geld, aber eben noch viel mehr. Und deswegen sind so viele Branchen gerade daran interessiert. Also die Gesundheitsbranche zum Beispiel, die diskutiert, kann man vielleicht Patientenakten sicher verwalten über die Blockchain oder wie können wir die Herkunft von Medikamenten, von echten Medikamenten sicherstellen und so verhindern, dass Leute sterben, weil sie eben gefälschte Medikamente benutzen. Und das ist so dieser Punkt, den muss man eigentlich sehen, dass Bitcoin ist schon ein ganz großer und wichtiger Punkt. Aber die Technologie, es ist eben eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, was diese ganze Technologie ausmacht. Und die muss jetzt noch ein bisschen wachsen und reifen, eigentlich auch am besten ohne Hype, weil den würde sie gerade nicht verkraften. Aber dann, wenn sie das schafft, noch mal ein bisschen zu reifen, dann könnte noch mal ein großer Hype kommen.
Und wenn man dann diesen Hype gerne haben will und feststellt, die bisherigen Hypes sind natürlich mediengesteuert, die sind der Katalysator gewesen, wie Sie gesagt haben, kann man einen anderen Hype rund um Bitcoins, wenn dann diese Struktur auch verlässlicher ist, auch durch was anderes steuern, durch irgendeine Art der zentralen Instanz, durch irgendwas anderes als eben nur die Medien?
Ich denke, das wird schwierig. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Medien der Auslöser für den Hype sind, sondern wenn der einmal losläuft, dann beschleunigen sie das noch als Katalysator. Was wir bisher gesehen haben, ist, dass eben äußere Faktoren oftmals den Hype bei Bitcoin ausgelöst haben, vor allen Dingen politische. Und man sieht auch immer, dass der Bitcoin-Kurs sich sehr positiv entwickelt, wenn es eben neue Krisennachrichten gibt. Also wo zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, da ist auf einmal die Nachfrage nach Bitcoin in Rubel ganz stark gestiegen. Oder Argentinien hat immer wieder ganz stark mit Inflationen zu kämpfen, mit Hyperinflation. Und da ist auch ein sehr großes Interesse nach Bitcoin. Und man könnte so ein bisschen sagen, Bitcoin hat sich eben auch als nicht nur als Alternative zum Geldsystem entwickelt, sondern auch als Art Watchdog. Das heißt, immer wenn das jetzige System, das jetzige Finanzsystem wieder kriselt, dann geht es auf einmal Bitcoin viel besser. Und das ist eigentlich auch ein positiver Effekt für die Gesellschaft, dass sich da so eine Art von Geldkonkurrenz schon langsam entwickelt.
Sagt Friedemann Brenneis vom Finanzblog The Coinspondent. Vielen Dank für das Gespräch. Und wahrscheinlich hätten wir einen Preis ausloben müssen für denjenigen, der richtig zählen kann, wie oft wir Hype sagen.
Genau. Ja, die Blockchain-Technik wächst also langsam und stetig weiter. Auch ohne Hype. Und so geht es irgendwie auch den 80ern, ne? Deren popkultureller Einfluss ist auch nicht irgendwie wegzukriegen. Wir hören auch schon Beispiele im Hintergrund. New Wave trifft auf Post-Punk und zwar bei Ice. Synthesizer, Gitarren und indie-mäßiges 80er-Jahre-Feeling. Wir hören Onlex, Near You.
Thank you.
Onlex Near You von Ice aus New Orleans. King of the Mods heißt das aktuelle Album der Band und das finden Sie auf der Musikplattform Bandcamp.
Ja, und wer jetzt nicht nur einen Hauch 80er Jahre verspüren will, sondern gleich die volle Dröhnung haben möchte, der sollte jetzt ganz genau aufpassen, denn wir stellen Ihnen jetzt eine Zeitmaschine vor. Schon wieder so ein Hype eigentlich, der seit Jahrzehnten anhält. Zeitmaschine, Zeitreisen.
Und ich mache den sofort kaputt, denn echte Zeitreisen bleiben Fiktion. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, virtuell zu reisen mit einer Online-Musik-Zeitmaschine. Dafür braucht man nur einen Klick und dann geht's zurück in die 20er, 30er oder 80er Jahre quer durch die Musikgeschichte aller Länder unserer Erde.
Ja, siehst du, von wegen nur Hype, das geht doch, Zeitreisen, auch wenn es nur virtuell ist. Möglich macht das die Webseite radio.com, geschrieben mit 5 O, für jeden Kontinent der Welt 1. Und Matthias Finger hat sich diese Zeitmaschine angeschaut bzw. angehört.
Chinesische Songs aus den 60ern. Aktuelles aus dem Senegal? Oder doch lieber amerikanische Rhythmen aus den 30ern? Die Auswahl der Musik auf radio.com ist ein Wagnis. Musikalische Empfehlungen? Fehlanzeige. Ich muss mir selbst überlegen, was ich hören will. Die Musik ist weder alphabetisch noch nach Stilrichtungen sortiert, sondern nach Ländern und Epochen. Unter einer handgezeichneten Weltkarte finden sich Schaltflächen für die letzten 12 Jahrzehnte.
Mein Vater hatte diesen alten Sportwagen gekauft. Auf den Ledersitzen fühlte ich mich gleich in eine andere Ära versetzt. Doch nach dem Einschalten des Autoradios erschallte nur fürchterlich kommerzielle Techno-Musik. Sie passte überhaupt nicht zu diesem altmodischen Auto. So entstand die Idee, eine musikalische Zeitmaschine zu entwickeln,
erklärt der französische DJ Benjamin Moreau im Magazin The New Yorker. Die Seite erinnert mich an endlose Autofahrten im Ausland, als Smartphones und Playlisten noch nicht erfunden waren. Aus dem Autoradio gab es einheimische Musik auf die Ohren. Meist war das Polka. Gefühlte 24 Stunden pro Tag in der ehemaligen Tschechoslowakei beispielsweise. Als musikalisches Juwel aus diesem Land bietet die Webseite das Gustav Brohm Orchestra. Auf radio.com wird Musik kuratiert, angesagterweise, von Hand, oder besser mit den Ohren. Jeden Tag wühlen sich die Mitarbeiter durch Musikberge. Keine Computerprogramme treffen hier Entscheidungen, sondern echte Menschen. Selbstgemachtes liegt im Trend.
Im Netz haben wir so viel Auswahl, aber am Ende hören wir immer das Gleiche. Wir haben unsere Gewohnheiten. Und die Algorithmen von Musikdiensten wie Spotify führen dich immer wieder zur Musik zurück, die du bereits kennst.
Leider können wir nicht alle Songs hochladen, weil jedes Lied für den Hörer eine größtmögliche Überraschung sein soll. Das Musikteam hört sich zwar viele Titel an, allerdings wollen wir unserer Musikfarbe treu bleiben. Das ist sehr subjektiv. Die Musikauswahl spiegelt, was wir in Paris mögen, letztendlich.
Anne-Claire Troubat ist Geschäftsführerin des Startups. Als eine Art Geschmackspolizei macht radio.com Schluss mit dem Multi-Options-Wahnsinn. Anhand meiner Länder- und Epochenvorgaben werden mir Songs hingeworfen und ich muss sie aushalten. Fiebriges Liederskippen, tinderhaftes Wegwischen von Songs, nur weil mir ein Titel nicht gefällt, geht nicht. Entschleunigung ist das Zauberwort. Hier wird durchgehört, wie beim richtigen Radio. Basta, ich kann nicht mal Pause drücken, wenn meine Mutter anruft.
Je mehr du über andere Länder weißt, umso weniger Angst hast du. Und du bist auch eher bereit, die Einwohner dieses Landes zu respektieren. Musik scheint uns der einfachste Weg, um Neugier zu wecken und Entdeckungen zu ermöglichen. Das ist die grundlegende Idee hinter unserem Radio.
Im Netz findet sich fast alles, aber Kostbarkeiten müssen gefunden und geordnet werden. Die musikalischen Trüffelschweine von radio.com haben bereits 21.000 Songs hochgeladen.
Von Anfang an haben wir den Kontakt zu Inhabern der Musikrechte gesucht. Es war wichtig für uns, dass bei unserem Projekt alles legal ist. Die Musikindustrie hat uns dankenswerterweise sehr unterstützt. Wir wollen nichts von Künstlern stehlen. Allerdings verdienen wir auch nichts mit der Plattform.
Unkosten werden durch Kooperation mit kommerziellen Anbietern gedeckt. Die Seite selbst ist werbefrei. Radio.com setzt deshalb auf Crowdsourcing. Schließlich gibt es auf der Weltkarte der Musik immer noch weiße Flecken. Libysche Musik aus den 80ern fehlt. Und aktuelle Beats aus Turkmenistan. Musikvorschläge von Usern füllen die Lücken.
Verborgene musikalische Schätze gibt es überall und aus jeder Ära. Unsere Website ermuntert Nutzer, diese Kostbarkeiten mit uns zu teilen. Magst du gute Musik? Radio.com könnte dein Leben verändern.
Erklärt das Startup in einem Video. Die Macher setzen auf Reduktion, wie andere Angebote im Netz auch. Immer wieder aus einem Pool unendlicher Möglichkeiten auszuwählen, macht müde und sorgt für Überdruss. So macht den Reiz von Radio.com sicher auch die selbst auferlegte Beschränkung aus.
Matthias Finger ist für Breitband durch die Welt und durch die Zeit gereist, zwar nur virtuell und musikalisch, aber immerhin. Und war da gerade so ein bisschen Clickbait oder Hearbait?
Irgendwas mit Weltveränderung,
ja,
habe ich gehört.
Ja, diese nette Dame in dem Beitrag hat gesagt, Radio mit 5o.com könnte dein Leben verändern. Na gut, falls Sie diese Reise antreten wollen, Links finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Genau, aber reisen Sie nicht zu weit weg, denn hier geht's natürlich gleich weiter im Programm mit den Nachrichten und im Anschluss daran das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt.
Wir sind Christine Watti und Christian Konradi und wir haben zum Abschied noch ein kleines Liedchen parat.
Genau, das hören Sie schon im Hintergrund. Gechillter Hip-Hop von Global Dub. Wir hören Waves, ein Song des aktuellen Sommer-Download-Samplers vom holländischen Label Chill Hop Records. Und damit sagen wir Tschüss und schönes Wochenende.
Tschüss.